Herzliche Grüße aus Esslingen, aus der Begegnungskirche. Ich freue mich, heute mal wieder hier zu sein. Bei uns genauso wie bei euch. Wir haben auch Wahlen und feiern jetzt auch Gottesdienst und freuen uns auch, wenn die Reihen voll sind. Und die Esslinger haben die Predigt auch schon mal gehört. Thilo, willst du jetzt gehen? Du warst nämlich damals da. Ja, so ist das im Leben. Ich lese nur einen Vers aus dem Propheten Ezechiel. Das Volk des Landes übt Gewalt, sie rauben drauf los und bedrücken die Armen und Elenden und tun den Fremdlingen Gewalt an gegen alles Recht. Ich suchte unter ihnen, spricht Gott, ob jemand eine Mauer ziehen und in die Bresche vor mir treten würde für das Land, damit ich's nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Liebe Gemeinde, das mit den Rissen haben wir schon gesehen, wie dramatisch das ist. Und mit der Bresche können wir auch gleich nochmal überlegen, was das damit auf sich hat. Gott sucht in seiner Zeit damals, wir werden über diese Zeit gleich noch was hören, jemanden, der in den Riss, in die Bresche tritt. Und er sucht nicht nur in der Gemeinde, er sucht im ganzen Land und findet keinen. Es ist nicht so, dass Gott nur die Menschen in der Gemeinde gebrauchen kann und will, sondern Gott will Menschen gebrauchen, die guten Willens sind und die damit dazu beitragen, dass eine Gemeinschaft heil ist. Und er nimmt jeden. Er nimmt die Filderstädter wie die Esslinger, er nimmt die Evangelischen wie die Katholischen und er nimmt die Christen und die Heiden, wenn sie nur wollen. Und ich glaube, dass wir diese Weite erstmal brauchen, damit wir überhaupt die Empathie haben, um Mitleid zu haben und Erbarmen zu haben für eine Situation, in der Zerrissenheit das Leben zerstört. Aber das ist die Voraussetzung hier. Zerrissenes Leben. Ein Riss. Eine Bresche in der Mauer. Und keiner, der sie zusammenhält. Das mit dem Haus können wir gut nachvollziehen, aber wie ist das in unserem Leben? Sind wir zerrissene Menschen oder sind wir ganze Menschen? Im Jakobusbrief steht einmal von dem zerrissenen Menschen, da heißt es im Originaltext, der Diepsychos, der in seiner Psyche zerrissen ist, der nicht ganz ist, der nicht der ganzheitliche Mensch, sondern der, der nur eine Seite seines Lebens, seiner Existenz bedient. Es kann uns passieren, dass wir in einen Lebensverlauf geraten, ob das nun unser Beruf ist oder unsere Beziehung, in dem wir etwas leben von dem, was uns gar nicht entspricht oder in Verhältnissen leben, die uns gar nicht entsprechen. Das war ich doch gar nicht. Ich weiß doch gar nicht mehr, wer ich bin, schreit mich jemand an, der in einem Problem steckt und der merkt, er kriegt gar nicht mehr die Orientierung darüber, was er eigentlich will und wer er eigentlich ist in dieser Situation. Zerrissenes Leben. Zerrissenes Leben auch dann, wenn wir in Parallelwelten leben. Also wenn das hier, was wir hier heute machen, Gott sei Dank, müssen wir heute nicht arbeiten, nichts zu tun hat mit den Tagen, an denen wir arbeiten. Liebe Gemeinde, es sind Menschen auch vielleicht unter uns, die heute noch arbeiten müssen. Wir sind gar nicht mehr in dieser ganzheitlichen Situation, dass wir eine 5-Tage-Woche haben und dann ein schönes Wochenende, sondern wir sind zerrissen. Wir begegnen bestimmten Menschen gar nicht mehr, weil wir in der Teilzeitgesellschaft und in der 7 Tage, 24 Stunden Woche gar nicht mehr in der Lage sind, allen Menschen zu begegnen. Die Schichtler leben aneinander vorbei. Und das kann einem auch in der Gemeinde passieren. Das ist mir vor 25 Jahren schon aufgefallen, als ich hier in Böblingen war und bei Daimler die Schichtler abends in der Bibelstunde immer um 8:50 eingeschlafen sind. Da habe ich gesagt, komm doch gar nicht erst. Aber Hauskreise früher anzufangen oder ein Bibelgespräch früher anzufangen, bringt auch nichts. Was für eine Zerrissenheit entsteht im Leben, wenn unsere tatsächlichen Lebensgewohnheiten und Bedingungen es verhindern, dass wir uns noch geistlich, seelisch, in unserer Bildung, in unserem Kulturleben weiterentwickeln können. Also im Grunde verblöden, weil es immer nur noch um die Ökonomie geht. Zerrissenheit in unseren Beziehungen, weil wir gar nicht bezogen bleiben können auf einen Menschen, keusch bezogen auf einen Menschen bleiben können, weil uns so viele andere Alternativangebote ständig ins Haus oder auf dem Bildschirm flattern. Also versuchen wir uns einmal bewusst zu machen, dass diese Zerrissenheit, die damals herrschte, auch unsere möglicherweise ist, weil wir in ganz vielen verschiedenen Welten leben. Und selbst wenn wir versuchen, persönlich zu werden, werden wir nicht mehr persönlich. Wir haben so in der Gemeindeleitung am Anfang immer erst eine persönliche Runde. Meine Beobachtung ist, ich weiß, was da erzählt wird. Ich weiß auch, was ich erzähle. Wir erzählen das Persönliche nicht mehr. Weil das Persönliche möglicherweise überhaupt keine Erfolgsgeschichte ist. Und weil das Persönliche möglicherweise gar nicht mehr dem anderen anvertraut werden kann, weil ich gar nicht sicher bin, wie er damit umgeht. Zerrissenes Leben, zerrissene Gesellschaft, nicht mehr ganzheitliches Wohlbehagen. Wann habe ich mich das letzte Mal ganzheitlich wohlgefühlt? Möglicherweise im letzten Urlaub, aber dann habe ich wieder nachgerechnet, ob das Geld reicht für den Spaß, den wir da haben. Wann war das, dass du das letzte Mal richtig sagen könntest, alles ist gut, läuft bei mir? Damals beim Propheten Ezechiel war die Gemeinde auch zerrissen. Es gab drei Propheten, die in Babylon gepredigt haben. Das waren Daniel, Ezechiel und Jeremia. Das Ganze ist hier eine Predigt aus Babylon. Die jüdische Gemeinde, die Israeliten waren zerrissen in Babylon, weil sie im Exil waren. Das waren die Migranten, Geisel genommen nach der Wegführung aus Jerusalem. Lebten sie dort frei in der Stadt mit bestimmten Zeiten, wo sie sich bei der Polizei melden mussten. Also es waren so Flüchtlinge, die Israeliten. Und natürlich trafen die sich in ihrer Gemeinde, in ihrer Ghetto-Gemeinde, in ihrer Migrantengemeinde, in ihrer jüdischen Gemeinde und feierten auch ihre Gottesdienste, immer unter dem Einfluss des Alltags in Babylon um sie herum. Und eins ist auch klar, in dieser Zeit waren die kreativ und haben die besten Dinge erfunden, die im Alten Testament steht, an Bekenntnissen zu Gott. Die kreativste Glaubensgeschichte und das Alte Testament, weite Teile des Alten Testamentes sind entstanden in Babylon und in der Zeit danach, durch diesen Impuls der Nullstunde, wo man sich dann anfängt zu besinnen und nochmal nachzudenken, wer bin ich eigentlich, wo gehöre ich hin und was ist das hier überhaupt? Da hat Israel die Prophetenworte gesammelt, da haben sie angefangen, Geschichte zu schreiben, zurückgeschaut in ihre Geschichte. Da sind übrigens auch die Schöpfungsgeschichten entstanden, das heißt die Weitung des Glaubens Israel, dass Gott ja der Schöpfer von allen ist. Also das ist ein sehr spannender Moment, ein Schmelztiegel auch für gute Erkenntnisse und auf der anderen Seite aber auch ein Zeichen für Zerrissenheit. Denn in Babylon in der Gemeinde, in der jüdischen Gemeinde, wirkten Jeremia, Ezechiel und Daniel. Vom Daniel haben wir das erste Lied gesungen. Fear not! Und wenn du ins Feuer gehst, keine Angst. Das war so der Rocker, der Hardliner-Rocker war der Daniel. Ihr kennt die Geschichten seiner Freunde und von ihm selbst in Babylon unter Nebukadnezar und unter dem König Darius später, also mehrere Generationen. Der Politik, wie wir ja auch immer Politikwechsel haben, wir denken dann immer, die Welt geht unter, aber die geht nur weiter. Das ist ja auch so. Und Daniel war einer, der gesagt hat, harte Schule, harte Kante, wir ziehen unseren Glauben durch, wir machen keine Kompromisse, setz dich in deine Gebetshaltung ans Fenster. Und wenn die Religionsgesetze gegen dich anwenden, keine Angst, Gott rettet dich. Das war die Märtyrerecke in der jüdischen Gemeinde, die Hardliner-Ecke. Es gab auch noch eine andere, die von Jeremia. Der sagte, pflanzt Häuser, pflanzt Gärten, baut Häuser, heiratet unter den Leuten, mischt euch unter das Volk, tut das Beste für die Menschen, suchet der Stadt Bestes, dann wird es euch wohl ergehen. Jeremia 29. Also genau das Gegenteil. Und die saßen möglicherweise in einer Gemeinde und kämpften vielleicht um die Anhängerschaft untereinander. Die Zerrissenheit kann also auch darin bestehen, dass wir unterschiedliche Glaubensüberzeugungen haben. Alle kämpften für Gott. Allen ging es darum, die Identität, das Zuhause bei Gott aufrechtzuerhalten, aber mit ganz unterschiedlichen Richtungskämpfen. Und dazwischen würde ich mal sagen, das ist jetzt aber meine Idee, ihr könnt ja selber überlegen und nachlesen, diese langen Bücher, ob das sich so durchhalten lässt, der Ezechiel. Ezechiel hat einen Traum, er hat einen Traum vom Tempel, dass der wieder da ist. Dass in diesem Tempel gelebt werden kann, nicht nur Gottesdienst gefeiert werden kann. Gelebt werden kann und dass in diesem Tempel lebendiges Wasser fließt. Und die Menschen heil werden an diesem Wasser und rein werden. Und Ezechiel, der dies denkt, der hat übrigens auch die Jahreslosung erfunden für uns heute in diesem Jahr. Und der Tempel, das ist seine Vision, ist jetzt nicht mehr der wiederaufgebaute Tempel in Jerusalem. Was wäre das? Nur wieder Steine, in denen die Hierarchien den Gottesdienst und Gott selbst verwalten. Der Tempel, das ist das Herz, das Denken, der Geist des Menschen. Seine ganzheitliche Existenz, in der Gott wohnen soll und will und das er neu machen will. Das ist der Traum von Ezechiel. Und er steht in der jüdischen Gemeinde, die möglicherweise auch zerrissen ist von ihren Predigern Jeremia und Daniel und versucht sie zusammenzuhalten mit der Vision von dem Gott, der mit seiner Herrlichkeit bei uns einzieht. Und alle sagen, dann müssen wir zurück nach Jerusalem. Und die anderen sagen, dann müssen wir endlich aufhören, uns abzugrenzen von den Menschen hier, die so prächtig leben. Und er sagt, nein, das ist ein anderes Leben mit Gott in deinem Herzen, der dich heilen will und der dich in sich zusammenführen will, damit du ein nicht zerrissener Mensch bist, dass dein Herz neu wird und wieder schlagen kann, dass dein Geist frei wird und wieder denken kann. Und dann haben sie ja auch schöne Sachen gedacht. Und dass dein Kopf wieder frei wird und die Sinne sich heben, auf den Nächsten ausgerichtet sind und wir eine Gemeinschaft bilden mit Christen und Heiden, haben die damals nicht gesagt. Das ist ein Zitat von Bonhoeffer, sondern mit Juden und anderen. Menschen im Land, die zum Guten gemeinsam sich die Hand reichen. Das war die Vision des Ezechiel. Und da ist keiner, der in den Riss tritt. Es muss aber passieren. Wenn eine Brücke einen Riss hat, wird sie gesperrt. Wenn ein Flugzeug irgendwo einen Haarriss hat, fliegt es nicht mehr. Wenn eine Stadtmauer eine Bresche hat, ist die Stadt verloren. Die Bresche, das ist das Loch in der Stadtmauer, durch das der Feind schon mal ein kleines Loch geschlagen hat. Alle laufen da hinten, hinten wird es frei. Da steigt der Feind über die Mauer, weil nicht mehr verteidigt wird. Alles muss in der Bresche zusammengezogen werden. Die Bresche ist die Wunde einer Stadt im Krieg. Wir sind Menschen, den Wunden geschlagen werden in unserer Zeit und wer tritt da hinein? Was macht man bei einem Riss? Bei uns zu Hause, wenn ich die Treppe hochgehe, taucht immer dieser Riss auf, der im Beton ist. Wahrscheinlich steht da die Mauer auf dem anderen Stockwerk und als wir eingezogen sind, haben wir es zugepinselt. Jetzt kommt der Riss schon wieder. Der Vermieter fragt, haben Sie den Riss schon entdeckt? Der ärgert sich genauso über den. Jedes Mal ärgere ich mich über diesen Riss. Was kann man mit einem Riss machen? Zukleistern. Immer wieder drüber streichen. Vielleicht aufmachen und zumauern. Auch gut. Und ihn einfach auch annehmen, weil er wiederkommt. Und wenn die Statiker sagen, das ist nicht schlimm, bei dieser Lastenverteilung, da bricht nichts zusammen, das ist halt so, dann kann man den Riss auch lassen. Und nimmt ihn an, so wie er ist. Und lernt es, damit umzugehen. Und nimmt diesen Riss, den ich jeden Tag 3-mal bis 5-mal oder 10-mal sehe, als Symbol dafür, dass wir alle irgendwo auch einen Riss haben, zu dem wir einen barmherzigen Umgang finden müssen. Einen gnädigen Umgang, ihn anzunehmen und ihn vielleicht zuzukitten. Es gibt Menschen, die können ihr Leben nicht in Ordnung bringen. tun es aber immer wieder, aber es wird immer wieder sich einstellen. Und deshalb ist die Rede von 7 mal 70 Mal, denen wir vergeben sollen. Wie geduldig bin ich mit denen, die einen Riss in ihrem Leben haben? Und wie sehr setze ich sie unter Druck, dass der nicht sein darf? Oder lerne ich, mit ihnen zu gehen und das anzunehmen, mit ihnen zu leiden? Wenn Menschen sterben und unter uns wird gestorben, dann ist die Trauer immer ein Riss durchs ganze Leben. Es dauert lange, bis ich mir angewöhnt habe, diesen Verlust in mein Leben zu integrieren. Da muss ich den Riss annehmen irgendwann. Und es hilft sehr, wenn Menschen mitgehen und sagen, ich halte zu dir, damit du dich nicht verlierst, damit dann nicht ein Teil von deinem Haus wegkippt, in dem du wohnst, sondern ich halte zu dir, damit du leben kannst in dem Haus mit Rissen. Und ich stelle mich vielleicht, wenn es besonders windig wird, an die Stelle, wo der Wind durchkommt durch den Riss, damit du geschützt bleibst. Das brauchen wir. Wir brauchen eine Gemeinschaft, die sich mit in den Riss stellt und die geduldig hat mit den Menschen, die zerrissen sind. Und wir brauchen aber auch das, dass wir in die Bresche springen. War denn da niemand, der mitarbeitete in der Gemeinde in Ezechiel, dass er sagt, da ist keiner, der in die Bresche springt? Die Gemeinde Esslingen hat 111 Mitarbeitende, die gut 300 Dienste und Aufgaben verrichten. Also jeder hat im Durchschnitt ungefähr 2 bis 3. Manche haben 7. Man macht die ja nicht jede Woche und jeden Tag, sondern das ist auch immer übers Jahr verteilt und Gemeindefreizeit oder in der Wahlkommission sitzen, also alle paar Jahre. Das ist ja nicht ein Dienst, den man jede Woche macht. Das gibt es aber auch, dass Menschen sich jede Woche um unsere zerrissenen Jugendlichen kümmern. Ja, was denkt ihr denn, was das für Menschen sind? Das sind zerrissene Menschen, die sind auf dem Schulhof, kriegen alles mit, die sitzen an der Schulbank, sollen Dinge mitkriegen, die heute keinen mehr interessieren. Und kommen in die Kirche und sollen jetzt auch noch den Glauben mitkriegen. Was für zerrissene arme Jugendliche, Teenager, Kinder, junge Gemeinde. Also wir tun für die aber auch ja auch ganz viel. Und wir sind eine hoch engagierte Gemeinde. Aber die Frage ist, wer tritt in den Riss? Das ist nochmal eine andere Frage. Also mitten in der Betriebsamkeit der israelitischen Gemeinde zu Zeiten Ezechiels, Jeremias und Daniels, die Frage, wer tritt eigentlich in den Riss? Er tritt in die Bresche und bei der Bresche lernen wir, was es eben auch heißt, dass nämlich da alle Kräfte hingezogen werden müssen und dass da auch Menschen sich hinstellen müssen und sagen müssen, jetzt gehe ich an die Front. Hier ist die Front, jetzt muss ich mein ganzes Leben einsetzen. Es darf nicht an mir vorbei der Feind weiterziehen. Und da beginnt die besondere Hingabe, da beginnt die Lebenshingabe, die möglicherweise mit einer Lebensberufung auch zu tun hat. Aber sie hat auf jeden Fall zu tun mit Jesus, mit der Nachfolge Jesu. Weil keiner hier in Ezechiel gefunden wurde, der in den Riss und in die Bresche trat, ist das ein Bild, das auf Jesus angewendet wird. Der sein ganzes Leben hingegeben hat zur Erlösung für viele. Und der betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und der seine Liebe in die Welt der Gewalt gegeben hat und hat sich kreuzigen lassen, damit die Menschheit mit Gott versöhnt wird und ein Zeichen der Liebe hat, das aus dem Herzen Gottes kommt. So ist er. Er gibt sich hin, damit wir leben dürfen. Das ist der Einzige, der in die Bresche getreten ist, der Einzige, der in den Riss getreten ist, Jesus Christus. Es gibt nur einen, der sich ganz hingegeben hat, von dem man sagen kann, er liebte sie bis zum Ende. Das ist das Zeugnis des Evangeliums von Jesus. Er liebte sie bis zum Ende, weil er mit seinem ganzen Leben dabei war. Von ihm haben sich Menschen mitnehmen lassen in ein neues Leben, der Paulus. Und sagt an den Gemeinden, ich habe euch teilhaben lassen an meiner Lehre und an meinem Leben. Wo sind diejenigen, die nicht nur die Katechetik machen für die Jugendlichen? Kindergottesdienstmitarbeiter, ja, ich hole mir dann schon 10 Minuten vorher noch die Lektion raus und ich weiß ja, ich kenne die ja und Didaktik kann ich auch ein bisschen, wir kriegen das gut hin. Glaube ich auch. Kann auch so sein, wir sind alle beschäftigt und wenn wir gut drauf sind, können wir so arbeiten. Aber dann beginnt der Dienst erst. Das war noch nicht die ganze Vorbereitung. Der eigentliche Dienst ist, dass ich bei diesen Kindern und Jugendlichen, die dann in der Gruppe vor mir sind, auch mit aller Präsenz bin und sie ernst nehme und versuche, sie so zu erreichen, dass sie mich angucken, dass sie mir zuhören. Das ist ja schon mal die größte Leistung. Und dass sie mich ehrlich finden. Und dass sie mich so interessant finden, trotz aller Jenseitigkeit der Generationen, dass sie aufmerksam werden. Und dass ich sie ernst nehme, sie liebe, für sie da bin und mit ihnen den Weg gehe, der mit ihnen eben geht. Und nicht nur meine Lektion durchziehe, das ist eben auch Mitarbeit in der Gemeinde. Das heißt, zu jeder Mitarbeit in der Gemeinde, 111 Mitarbeiter mit 300 Aufgaben, ist jedes Mal noch die Frage, und trittst du damit in den Riss und springst du damit in die Bresche? Gibst du wirklich alles, was dir von Gott her geschenkt ist? Das Vorbild einer Lebenshingabe. Ich bin für dich da, was immer kommt. Und dann kann es sein, dass der Störenfried, den man nicht kriegt, den alle mögen, weil er irgendwie ein netter Kerl ist, aber der wirklich die Gruppe immer auch sprengen kann, dass der in irgendeinem Moment seines Lebens zu dir kommt und dich ernst nimmt, weil du ihn die ganze Zeit als Querulanten ernst genommen hast. Und er findet einen Menschen, dem er da mal sagen kann, wie es ihm geht, und der ihm zuhört und der ihn dann noch ernst nimmt und nicht sagt, so, jetzt kommt der Moment der Rache, jetzt kriegst du es zurück. Sind wir bereit, für irgendwelche Menschen mal unser ganzes Leben zu geben? Zum Beispiel für unseren Lebenspartner. Versprochen haben wir es. Für unsere Gemeinde. Jesus haben wir es versprochen in der Taufe. Aber gehe ich, wenn es mir nicht mehr gefällt? Oder springe ich in die Bresche und sage, ich möchte die Gemeindeentwicklung an diesem Ort, an dem mich Gott gestellt hat, an den er mich gerufen und gesegnet hat. Und ich möchte, dass hier Gemeinde sich entwickelt. Denn er möchte in dem Leib Christi sichtbar werden. Also Hingabe wird ihn immer sichtbar machen. Hingabe wird immer hinweisen auf den, der die Quelle ist. Mein Wunsch ist es, dass in der Gemeinde Jesu so viel Gegenwart ist, Gegenwart Gottes, dass Menschen ihn entdecken. Und dass wir, wenn wir uns bewusst machen, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen, dass wir dort alles geben. Nicht mehr als wir sind, nicht das, was andere von uns erwarten, aber dass ich sage, Jesus, ich bin für dich da. Und dann wird er seine Hand durch uns durchreichen zu anderen, die es brauchen. Er ist in die Bresche getreten, er ist in den Riss getreten. Und Jesus sagt einmal über die alten Schläuche, die brüchig geworden sind und die den Wein nicht mehr halten können, neue Schläuche. Das sollen wir sein, die neue Schöpfung, die ihm vertraut. Und die sagt, wenn du einen suchst, der in die Bresche springt, der in den Riss tritt, hier bin ich. Um Jesu willen, der es für mich getan hat. Das ist immer der Zusammenhang. Aber dann bin ich auch da. Ezechiel hat versucht, Richtungen zusammenzuhalten. Und ich finde, Gemeinde Jesu ist dafür da, einladend zu sein und Menschen, die in der Zerrissenheit dieser Welt Orientierung, Halt und eine Botschaft suchen, einzuladen und bei sich wohnen zu lassen. Und damit etwas zu verkörpern von der Vision des neuen Tempels, in dem Gottes Herrlichkeit wohnt. Es ist herrlich, wenn Menschen mit anderen in ihrer Zerbrochenheit treu zusammenhalten. Es ist ein Riss in allen Dingen, aber durch diesen Riss fällt Gottes Licht. Leonard Cohen hat das gesagt. There's a crack in everything, through the light comes in. Durch den Bruch in unserem Leben kann Gottes Licht fallen. Nur braucht es auch jemand, der das dem anderen zeigt, indem er dieses Licht Gottes, das die Liebe und Güte und die Vergebung und die Ansage neuer Möglichkeiten ist, einfach verkörpert und an der Seite des Zerbrochenen bleibt. Gott segne uns, wenn wir ehrlich sind. Gott segne uns, wenn wir diesen Dienst wagen, weil wir wissen, da muss ich hin. Und Gott segne uns vor allen Dingen und salbe uns, wenn wir ihm unsere Zerbrochenheit hinhalten. Gleich auch im Gebet, es ist persönlich geschrieben und es ist persönlich gemeint, was gebetet wird. Amen.